Herzlich willkommen zu meinem Podcast Religion und Musik. Ich bin Verena Grüter und heute habe ich einen ganz besonders interessanten Gast. Professor Dr. Jascha Nemtsov lehrt an der Musikhochschule in Weimar und am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam. Lieber Herr Nemtsov, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Ja, guten Tag. Vielen Dank, Frau Grüter.
Herr Nemtsov, ich würde Sie herzlich bitten, dass Sie sich erstmal vorstellen. Was tun Sie? Was lehren Sie?
Gut, ja, ich habe eigentlich zwei Berufe. Ich bin Konzertpianist und Musikwissenschaftler und bin gleichermaßen so zweigleisig tätig. Seit jetzt bald 8 Jahren habe ich eine Professur für Geschichte der jüdischen Musik an der Musikhochschule Weimar. Und diese Professur ist zugleich eingebettet in das Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg. Das heißt, ich unterrichte auch an der Universität Potsdam in einem anderen Bundesland. Und außerdem bin ich Mitglied im Abraham-Geiger-Kolleg und da ganz speziell für die Ausbildung jüdischer Kantoren zuständig. Diese Ausbildung findet auch an der Universität Potsdam statt. Insofern bin ich so zwischen verschiedenen Stühlen und tanze auf verschiedenen Hochzeiten sozusagen.
Und Sie lehren hochgradig vernetzt. Das finde ich sehr spannend.
Ja, also das ist auch für mich wichtig, dass ich meine Lehrveranstaltungen nicht so eng gestalte, nur bezogen auf den Musiktext im engeren Sinne, auch Musikanalysen, sondern ich versuche ganz unterschiedliche Verbindungen herzustellen zwischen verschiedenen Wissensgebieten, denn ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass die Studierenden wirklich ein breites kulturelles Horizont bekommen und nicht nur gewisse Kenntnisse in bestimmten Bereichen. Und so versuche ich zum Beispiel auch Musik und Religionswissenschaft zu verbinden oder Musik und Politik, Musik und Totalitarismusforschung ist für mich auch ganz wichtig. Oder ich habe schon Kurse gemacht über Musik und Nationalismus. Also das sind alles so Bereiche, die ich denke zu meiner Lehre, in meiner Lehre sehr wichtig sind.
Das finde ich sehr spannend, denn ich glaube, das ist genau das, was unsere Gesellschaft heute braucht. Wir leben in einer zunehmend multireligiösen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der es vielerlei Weltanschauungen gibt und Menschen sich nicht mehr in erster Linie über Institutionen orientieren und über das institutionell weitergegebene Wissen, sondern sie orientieren sich, glaube ich, sehr stark über verschiedene Medien und man braucht heute Kenntnisse, die Menschen auf verschiedenen Niveaus von Wissen zugänglich sind und von verschiedenen gesellschaftlichen Perspektiven aus. Ich freue mich, dass Sie sich heute Zeit nehmen für das Interview. Ich darf vielleicht noch ergänzen, Sie sind auch Mitglied im Beirat des multireligiösen Musikfestivals Musica Sacra International, wo wir ja genau das versuchen, Musikerinnen und Musiker verschiedener religiöser Traditionen in unserer Gesellschaft zum Klingen und zum Sprechen zu bringen. Und wir werden ja in Zukunft auch dieses Festival sehr viel stärker noch an allgemein interessierenden Themen ausrichten.
Das finde ich ganz wunderbar.
Herr Nemtsov, jetzt wieder zu Ihnen und zu einem Spezialgebiet von Ihnen, nämlich Sie untersuchen auch christliche, geistliche Musik aus jüdischer Perspektive. Und wir haben uns für heute das Thema Händels Messias vorgenommen. Traditionell wird Händels Messias jetzt um diese Jahreszeit gern aufgeführt, insbesondere dann auch zur Jahreswende. Mich überrascht es manchmal, denn Händels Messias deckt ja sozusagen das gesamte Leben des Messias ab. Haben Sie irgendeine Idee dazu, weshalb christliche Kirchen Händels Messias hauptsächlich zu Weihnachten und zum Jahresende spielen?
Na, da bin ich wahrscheinlich doch nicht der Richtige für diese Frage zu dem Spezialgebiet. Ich mache in diesem Semester einen Vorlesungskurs, der so heißt, genau das Neue Testament der Musik, Betrachtungen aus jüdischer Perspektive. Und ich muss sagen, dass ich meine Kurse auch ein bisschen egoistisch gestalte. Ich mache sehr gerne Themen, die für mich selbst noch nicht ganz geläufig sind, wo ich auch die Hoffnung habe, dass ich selbst etwas lerne. Ich habe bis jetzt immer jedes Semester etwas Neues angeboten und habe auch viel gelernt. Und ich dachte, mit dem Neuen Testament habe ich mich eigentlich noch nie so vertieft beschäftigt. Und die Verbindungen zur jüdischen Tradition und zu der hebräischen Bibel sind derart intensiv, derart vielfältig. Und wie wir wissen, auch spielen die Juden und die jüdische Kultur und die jüdische Geschichte und das jüdische Land im Neuen Testament ja eine ganz prägende Rolle. Es, ja, eigentlich der Boden der jüdischen Geschichte, der dort sich öffnet. Und deswegen habe ich gedacht, dass es auch für meine Studenten interessant wäre, einen ungewohnten Blick wahrzunehmen, einen jüdischen Blick. Und darum geht es mir bei diesen Veranstaltungen. Ich behandle nicht die bekannten Werke der christlichen Musik, so wie sie sind sozusagen. Ich mache keine Analyse von diesen Werken, sondern versuche wirklich also diese jüdische Perspektive zu vermitteln darauf.
Gut, jetzt sind wir sehr gespannt darauf, welche jüdische Perspektive Sie auf Händels Messias werfen. Was interessiert Sie aus jüdischer Perspektive an diesem Werk?
Na, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist ja ein Werk, der eine Art klingende Christologie darstellt. Ja, es geht um Jesus als Messias und dabei, wenn wir aber die Zusammenstellung der Texte betrachten, und die Texte sind ja allesamt Zitate, da sind keine Texte, die speziell für dieses Werk geschrieben wurden, sondern das ist eine Art Popoli oder eine Art ja, Flickenteppich aus biblischen Zitaten. Und wenn wir anschauen, was sind eigentlich die Quellen, dann sehen wir, dass ungefähr 60%, so fast zwei Drittel der Texte aus der hebräischen Bibel, beziehungsweise wie die Christen das nennen, aus dem Alten Testament stammen. Und das ist natürlich sehr interessant, warum eigentlich für die Herstellung des Bildes Jesus als Messias, als Gesalbter, ja, Messias ist ja Gesalbter, warum dafür so extensiv die hebräische Bibel bemüht wird. Also das hat mich sehr interessiert und ja, das war eigentlich auch die Verbindung. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, sich das klar zu machen, was der Terminus Messias, was dieser Begriff, was diese Vorstellung in der jüdischen Tradition bedeutet und in der christlichen Tradition. Denn die beiden Sichten sind sehr unterschiedlich, zum Teil sogar wirklich, finde ich, extrem unterschiedlich, was, glaube ich, normalerweise nur den wenigsten bewusst ist.
Erklären Sie uns doch bitte ganz kurz, was ist denn ein Messias aus jüdischer Perspektive?
Naja, diese Vorstellung stammt ja aus der antiken Zeit. Sie ist ja in verschiedenen Schriften der hebräischen Bibel schon enthalten. Das Wort Maschiach, das hebräische Wort Maschiach, aus dem ja das heutige auch Wort Messias stammt, bedeutet ja nichts anderes als Gesalbter. Und ja, es war ja ursprünglich ein in der antiken Zeit weit verbreiteter Brauch oder Ritual, kann man sagen, dass ein Herrscher seine hohen Beamten oder Minister oder wie man das bezeichnen kann, ins Amt einführen, indem er sie mit so einem Öl mit gewissen Duftstoffen dann salbte. Das ist ein Ritual, das ja aus verschiedenen orientalischen Ländern bekannt ist. Und die Israeliten haben dieses Ritual übernommen, nur ein bisschen in umgeformt. Jetzt wurde der Herrscher Gott selbst. Wir wissen, dass in der hebräischen Bibel immer wieder erwähnt wird, wie die Könige gesalbt werden, aber im Namen von Gott. Gewissermaßen ist der König da als Angestellter, als Beamter Gottes dargestellt. Und es ist ein sehr, sehr interessante Umwandlung von diesem Ritual und von dieser Vorstellung. Und der weitere Wandel geht in Richtung sozusagen Visionen, da sehen wir in verschiedenen Büchern wie bei Jesaja oder bei Malachi oder bei einigen anderen sogenannten Propheten so Visionen von so einem idealen König, von einem idealen Gesalbten, der den Israeliten dann die Erlösung von ihren Problemen bringt. Und je größer diese Probleme, desto größer ist auch der Wunsch nach so einem idealen König. Das kennen wir aus der antiken Zeit, das kennen wir aber auch aus den späteren Zeiten, dass immer wenn das jüdische Leben akut gefährdet ist, und sie war ja im Laufe der Geschichte immer wieder in solcher Gefährdungslage, da steigt der Wunsch nach so einem Gesalbten, nach so einem Maschiach, der kommt und alles schön regelt und alles wird nicht einfach wieder gut, sondern geradezu perfekt. Ja, das sind ja mehrere Vorstellungen, die sich etabliert haben. Sie wurden dann im Mittelalter von dem großen jüdischen Gelehrten Maimonides systematisiert, sozusagen zusammengefügt. Da sind insgesamt sechs solche Grundforderungen, sozusagen Grunderwartungen. Dazu gehört die Sammlung der zerstreuten Juden wieder in das Land Israel, gehört die Wiederherstellung der Gottesdienste im neu erbauten Tempel. Es gehört die Befreiung von der Fremdherrschaft, die jüdische Unabhängigkeit. Es gehört aber auch die Ausbreitung der Lehre Gottes in der ganzen Welt und natürlich der ewige Frieden. Ja, wenn alle die schönen Vorstellungen dann haben sie ja keinen Grund mehr, einander zu bekämpfen. Das ist so diese Friedensvision, die wir ja von Jesaja alle kennen. Nur warnt Maimonides sehr stark vor Ungeduld. Und wir wissen, dass in verschiedenen Perioden jüdischer Geschichte zahlreiche Menschen erklärten, sie seien so ein Messias. Sie sind dafür da, um diese Forderungen zu erfüllen. Und Maimonides sagt, man muss extrem vorsichtig sein. Man soll nicht so ungeduldig sein, weil es kann wirklich nur zusätzliche Leiden und zusätzlichen Ärger bringen. Und er hat sogar wörtlich gesagt, ja, der Maschiach wird gewiss kommen, aber er mag trödeln. Und das finde ich auch interessant, weil diese Ungeduld, die ist ja auch heute bei verschiedenen jüdischen Gruppen ziemlich stark verbreitet, wie zum Beispiel bei hasidischen Gruppen, die auch sowas praktizieren. Ein jüdischer Religionswissenschaftler, der war in den 90er Jahren hier in Deutschland sehr aktiv, Pinchas Lapide, der bezeichnete diese Ungeduld sehr treffend als Messianitis. Er meinte, das sei so eine Krankheit, Messianitis, dass man so unbedingt möchte, ja, dass es gleich kommt, dass es möglichst morgen schon kommt und die Welt dann ideal gestaltet und dass alles so eine perfekte Weltordnung kommt und alle sind Brüder und alles wird großartig sein und dann sind die Enttäuschungen umso größer. Es gibt ja in der jüdischen Geschichte.
Entschuldigung. Ja, danke. Das ist wunderbar. Das ist super spannend, Ihnen zuzuhören. Aber ich würde gerne noch zu Händels Messias kommen.
Ja, klar.
Also die Frage, warum schreibt Händel so ein Werk? Man kann ja diese Messianitis, die Sie so bezeichnen oder die Sie mit Pinchas Lapide so bezeichnen, könnte man natürlich auch im Neuen Testament schon finden, diese Sehnsucht, dass mit Jesus wirklich dieses Neue beginnt. Genau. Nun hat es ja in dieser Weise nicht stattgefunden, wie Sie die messianischen Hoffnungen schildern. Warum schreibt Georg Friedrich Händel dann einen Messias? Steckt da auch etwas von dieser Ungeduld drin oder ist es mehr an den britischen König gerichtet? Was denken Sie aus jüdischer Perspektive?
Naja, für Christen gibt es ja diese Messianitis nicht, weil für die Christen gibt es ja einen Messias, der ja schon gekommen ist. Der hat zwar nicht das erfüllt, was die Juden damals erwartet haben und was sie auch immer noch erwarten würden, aber für die Christen ist eigentlich diese Frage ein für alle Mal gelöst, zumindest so gemäß dem christlichen Glauben. Und für Händel und für die englische Gesellschaft jener Zeit, also geht es ja nicht darum, dass das jemand erwartet wird, sondern es geht nur um eine Art Selbstbestätigung. Und das kennen wir ja aus verschiedenen Oratorien von Händel, in denen sich die englische Gesellschaft sich mit den Bildern aus dem Alten Testament identifiziert, um sich auch in diese Rolle des auserwählten Volks zu schlüpfen, sich da wieder zu finden.
Ist das im Messias auch so?
Ich denke schon. Ich meine, das ist in dem Fall nicht nur das, also die etwas, was das englische Volk alleine vollzieht, sondern die Christen auch als Gemeinschaft. Also man findet diese Bestätigung in den Schriften der hebräischen Bibel. Das finde ich aus jüdischer Perspektive einerseits faszinierend, weil wir Juden lesen die hebräische Bibel natürlich ganz anders und wir können diese alle Prophezeiungen, die die Christen dort sehen, nicht teilen. Und andererseits ist es insofern eigenartig, weil ich mich dann frage, ja, warum braucht eigentlich das Christentum diese Bestätigung aus den Schriften, die viele Jahrhunderte vor den Lebzeiten Jesu entstanden sind? Warum ist es so ostentativ, diese Wunsch, da irgendwas in den alten Schriften zu finden, was was die Rolle Jesu als Messias dann irgendwie bestätigen würde.
Haben Sie eine Hypothese dazu, warum das so ist?
Ja, man kann natürlich immer irgendwas vermuten. Das heißt, wenn man sich in die Stimmungen der ersten Christen, die ja auch gleichzeitig Juden waren, versucht hineinzufühlen, dann ist es eigentlich gut nachvollziehbar, dass man einander erzählt, ja, also das ist ja schon in der Schrift und in den Schriften war es schon erwähnt und das ist bestimmt jetzt die Erfüllung eigentlich davon, dass man versucht, die eigene Tradition mit diesem Neuen zu verbinden, in Verbindung zu bringen und dadurch auch das Neue auch zu rechtfertigen. Aber warum das für die heutigen Christen so wichtig ist, da kann ich eigentlich wirklich nur vermuten. Also für mich bedeutet das schon einen gewissen Komplex der Unsicherheit. Eigentlich müsste das gar nicht notwendig sein, weil die christliche Theologie ist ja eigentlich, die ruht ja in sich. Ja, sie hat ja schon ein eigenes Haus, ein eigenes Gebäude.
Aber sie hat immer Probleme damit, ihre Beziehung zum Judentum zu definieren.
Ja, aber ich glaube nicht, dass man diese Beziehung dadurch stärken kann, wenn man sozusagen das jüdische Gebäude als eine Art Steinbruch benutzt, indem man so gewisse Zitate herausreißt, wie man Steine aus einem Gebäude herausreißen würde, um das eigene Gebäude noch zusätzlich zu stärken. Ich glaube, das ist dann eher...
Okay, das wären theologische Fragen, die wären spannend weiter zu diskutieren. Ich würde jetzt aber gerne nochmal zu Händels Messias zurückkommen. Sie haben da ja schon eine starke Hypothese aufgestellt, nämlich dass Händel das eigentlich schreibt, um diese englische Gesellschaft nochmal in sich zu bestätigen. Wenn Sie jetzt darauf mal eine jüdische Perspektive werfen, können Sie uns das an der einen oder anderen Stelle aus Händels Messias zeigen? Wie nach Ihrer Meinung Händel sozusagen die englische Gesellschaft, die britische Gesellschaft zu der Zeit in ihrem Selbstbewusstsein auch eine auserwählte Nation zu sein bestärkt?
Ja, natürlich. Es geht ja auch in den Zitaten aus dem Alten Testament ja um Israel, um das Volk Israel, um mein Volk. Ja, das ist ja gleich der Beginn des Textes. Tröste dich, mein Volk, spricht dein Gott. Hier wird gewissermaßen diese Anrede Gottes an das Volk Israel auf die Gegenwart projiziert und
auf Händels Gegenwart, genau. Genau, das heißt also, Händel zitiert Jesaja 40, in der Absicht, sozusagen die gegen das zeitgenössische britische Volk zu trösten oder ja, anzusprechen.
Ja, genau, weil ich meine, das ist ja in jeder religiösen Tradition, das, was irgendwann geschehen ist, das ist gültig für heute und für die, die dabei sind, die jetzt leben. Das ist ja in Judentum auch nicht anders. Wir haben unsere eigenen Mythen, ja, genauso wie wir den Exodus aus Ägypten feiern, als ob das heute geschehen ist und als ob das uns heute Lebenden betrifft. So ist natürlich die das Leben und der Opfertod von Jesus ist für die Christen genauso allgegenwärtig. Und diese ganze theologische Konstruktion ist ja auch eine Art Projektion in die Gegenwart.
Ja, jetzt wüsste ich gerne noch mehr, wie Händel das durchführt in seinem Messias.
Also das wäre, glaube ich, mir jetzt ein bisschen zu viel darüber zu reden. Ich meine, er hat ja das Libretto nicht selbst geschrieben. Ja, es ist ein Librettist, wir kennen ja alle die Geschichte, ja, der Librettist hat das für ihn zusammengestellt, Händel hat diese Texte vertont aus ich meine, er hat sie ja nicht verändert. Ja, es ist ja keine Konstruktion von ihm selbst.
Das heißt, er hat das Libretto übernommen. Genau. Wer war der Librettist?
Jennings. Ja.
Und wenn Sie jetzt nochmal, oder wenn mich interessiert jetzt nochmal, was ist denn jetzt die jüdische Perspektive auf diese Vergegenwärtigung? Also ich habe von Ihnen gehört, Sie sagen, Judentum und Christentum unterscheiden sich ganz gewaltig in der Auffassung des Messias. Nun wird natürlich in Händels Messias eine christliche Auffassung der Messianität Jesu wiedergegeben. Können Sie da an einzelnen Stellen sagen, wo Sie finden, dass die jüdische Perspektive sehr stark abweicht?
Sie ist eigentlich generell ganz anders. Also für die jüdische Perspektive ist ja Messias kein Gott. Messias ist ein Herrscher, ein König, aber ein Mensch. Also das ist für die Juden ganz selbstverständlich, dass das zwei völlig unterschiedliche Sphären sind. Also das Göttliche und das Menschliche. Und der Messias gehört zu der menschlichen Sphäre. Auch die Vorstellungen von der messianischen Herrschaft, sie sind keineswegs metaphysisch. Sie sind auf der materiellen Ebene, in einer realen Welt. Es ist sozusagen eine Art ideale Weltordnung, aber es ist keine endzeitliche Perspektive, keine metaphysische Perspektive, wie gesagt. Und vor allen Dingen geht es ja für die Juden nicht um die Erlösung der ganzen Menschheit, sondern vor allem um die Erlösung des jüdischen Volkes. Das ist eine rein nationale Perspektive. Insofern sind da wirklich völlig unterschiedliche Vorstellungen, die eigentlich miteinander gar nicht vereinbart sind.
Finden Sie, dass Händels Messias dann sozusagen diese jüdische nationale Perspektive okkupiert, ja, und auf das britische Volk überträgt?
Genau, genau. Also wenn man schon so die einzelnen Fragmente anschaut, auch so die ganz bekannten Fragmente, wie zum Beispiel der Chor, denn es ist uns ein Kind geboren, es ist uns ein Sohn gegeben und die Herrschaft soll auf seiner Schulter liegen und sein Name.
Die ursprüngliche jesajanische Verheißung.
Genau, diese jesajanische Verheißung. Nur bezieht sich die jesajanische Verheißung natürlich auf eine ganz bestimmte Situation in der jüdischen Geschichte. Ja, die Juden, die, beziehungsweise damals noch, kann man sagen, Israeliten, nee, schon besser Juden zu sagen, sie waren von fremden Mächten bedrängt. Und Jesaja bezog sich auf den jugendlichen künftigen König Hiskia, der ja tatsächlich auch die Lage des Königreichs Juda stark verbessert hat. Und ja, das ist eigentlich ziemlich bekannt aus der Geschichte und aus der Auslegung. Für die Christen ist es, hat dieser Text eigentlich gar keinen Bezug zu der realen jüdischen Geschichte, sondern es wird transferiert auf diese metaphysische Ebene. Es wird als eine Art Prophezeiung von etwas gedeutet, was dann entsprechend 750 Jahre später geschehen ist.
In der Geburt Jesu.
Genau, in der Geburt Jesu. Ja, das ist das, was ich meine sozusagen. Da wird ein Zitat genommen aus dem Kontext heraus und wird angepasst an an die christliche Vorstellung.
Und Händel löst es noch einmal aus dem Kontext mit seiner Komposition und versetzt durch seine Komposition das Gesamte in die in seine Zeit für die britischen Herrscher.
Genau, aber so genial, wie er das macht, also hört man das auch als Jude sehr gerne. Wenn Sie wollen, können wir das auch zusammen anhören.
Ich würde gerne, bevor wir das anhören, noch eine Frage stellen. Finden Sie denn, man sollte es aufführen heute? Wenn wir jetzt Ihre kritische Perspektive dazu nehmen, ist es legitim, dass wir sagen, zum einen haben wir als Christen eine Deutungsgeschichte der hebräischen Bibel und darin unterscheiden wir uns von der jüdischen Deutung, aber sollen wir diese Art von geistlicher Musik aufführen? Ich denke, den meisten Menschen ist ja das, was Sie jetzt herausgearbeitet haben, den meisten Hörern überhaupt nicht bewusst.
Ja, natürlich. Die meisten Menschen machen sich auch keine Gedanken darüber, sondern sie genießen einfach die schöne Musik, die wunderbare Stimmung. Und ich denke, die Musik vermittelt ja eine Botschaft, die eigentlich jenseits von jeglichen Texten und jeglichen Deutungen und jeglichen theologischen Postulate hinausgehen, sondern es vermittelt eine sehr positive, hoffnungsvolle Botschaft, die, denke ich, für uns alle sehr wertvoll ist. Vielleicht gerade jetzt in der Zeit, in der wir heute leben, so eine hoffnungsvolle Botschaft, sie ist sehr wertvoll. Und ich denke, dass man wirklich niemand was Gutes tut, wenn man sagt, nein, das ist jetzt eine ja, sozusagen cultural appropriation, ja, sozusagen ein kultureller Raub und deswegen sollen wir das nicht mehr aufführen. Ich glaube, das wäre wirklich sehr kurzsichtig, aber ich denke, niemand würde auch ernsthaft so eine Idee auch haben wollen.
Heißt das, Sie würden sagen, dass Musik über den jeweiligen zeitgeschichtlichen Kontext hinaus in jeweils neue Kontexte sprechen kann und da eine eigene Botschaft entfaltet?
Ganz, ganz genau. Also die meisten Leute, die heute ins Konzert gehen, um Händels Messias anzuhören, sie sind nicht unbedingt strenggläubige Christen. Genauso ist es auch mit anderen Werken geistlicher Musik. Und ich glaube, diese Musik hat ja diesen Wert auch für uns, die wir alle säkular leben, deswegen, weil sie eine allgemein humanistische Botschaft in sich trägt, dass sie nicht so eng auf bestimmte theologischen Gedanken festgelegt ist, sondern deswegen auch Menschen von verschiedenen Kulturen und verschiedenen religiösen Auffassungen und auch säkularen Menschen nahe ist, gerade weil sie also ganz unmittelbar auch Emotionen anspricht und das, was eigentlich jeder Mensch verstehen kann.
Das ist eine wunderbare Botschaft, Herr Nemtsov. Ich glaube, wenn Sie zu einem Kirchenkonzert eingeladen würden, in dem Händels Messias aufgeführt wird und Sie würden Ihre kritische Perspektive darstellen und dann zum Schluss diese Botschaft bringen, ich glaube, das würde eine wunderbare Brücke auch zwischen Christen und Juden in unserem Land schlagen können. Ganz herzlichen Dank, das war sehr spannend. Mögen Sie uns zum Abschluss des Interviews eine Lieblingsstelle von Ihnen aus Händels Messias vorspielen?
Ja, sehr gerne gerade diesen Satz, von dem wir gerade jetzt geredet haben.
Hören Sie jetzt aus Georg Friedrich Händels Oratorium Der Messias den Chor, denn es ist uns ein Kind geboren, nach Versen aus dem Jesaja-Buch. Es singt der Südfunkchor Stuttgart und es spielt das Radiosinfonieorchester Stuttgart unter der Leitung von Sir Neville Mariner. Das war mein Podcast zu Religion und Musik. Heute ein Gespräch mit Jascha Nemzow, Professor für jüdische Musikgeschichte und eine Betrachtung über Händels Messias. Ich bin Verena Grüter und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!